D-Radio Wissen. Update.
Das Wrackteil ähnelt sehr Teilen einer Boeing 777 und damit dem MH370 Flugzeug.
Was der australische Vizepremierminister Warren Truster verkündet, das könnte die erste neue Spur nach dem vermissten Flugzeug der Malaysia Airlines sein. Vor fast anderthalb Jahren ist es über dem Indischen Ozean verschwunden mit 239 Menschen an Bord. Wo, warum und wie, niemand weiß es. Mehr zu dem gefundenen Wrackteil gibt es jetzt in unserem Update. Ich bin Anne Tepper, hallo.
Update.
Das Verschwinden von Flug MH370 gilt als eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Seit vielen Monaten wird im Indischen Ozean der Meeresboden abgesucht. Und jetzt der mögliche erste Fund eines Wrackteils vor der Ostküste Afrikas am Strand der Insel La Réunion. Dort hat ein Arbeiter ein Flugzeugteil gefunden. Es könnte eine Flügelklappe sein und sie könnte zu einer Boeing 777 gehören, also genau dem Flugzeugtyp von Flug MH370.
Wie kann man das herausfinden?
Das Wrackteil wird jetzt nach Frankreich gebracht, zu dem die Insel La Réunion gehört. Dort analysiert es die französische Untersuchungsstelle für Flugunfälle nach bestimmten Gesichtspunkten. Welche, erklärt der US-Luftfahrtexperte Greg Faith.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, wozu das Teil gehört. Die Lackierung gibt einen Hinweis, die Art des Farbaufstrichs, dann natürlich der Aufbau des Flügelteils und dann die Teile- oder Seriennummer, falls eine gefunden wird. Dann kann man schnell sagen, das ist ein Boeing 777-Teil und auch, das ist ein Teil von Flug MH370.
And particularly this airplane.
Denn es ist die einzige Boeing 777, die auf der Welt spurlos verschwunden ist. Es könnte aber natürlich auch ein anderer Flugzeugtyp sein, zum Beispiel ein Airbus A310, der 2009 in der Nähe der Komoren abgestürzt ist, also vor Ostafrika.
Liegt die Insel Réunion nicht viel zu weit weg von der Absturzstelle im Indischen Ozean?
Die Insel liegt tatsächlich 4000 Kilometer von dem Gebiet entfernt, in dem das Flugzeugwrack vermutet wird. Der Ozeanologe Charité Patyarachi von der Universität Westaustralien hält es aber für plausibel, dass Teile des Flugzeugs durch Meeresströmung bis nach Afrika transportiert werden können.
Die Strömung im südlichen Indischen Ozean läuft gegen den Uhrzeigersinn von Australien nach Afrika. Der Zeitraum von fast 18 Monaten passt. So lange brauchen die Trümmer, um diesen Weg zurückzulegen.
Wenn sich herausstellt, dass die gefundenen Wrackteile tatsächlich zu MH370 gehören, wird dann auch das Rätsel um das Verschwinden gelöst?
Leider wäre es nicht mehr als ein erstes Puzzleteil, das sagt auch der australische Vizepremier.
Das Wrackteil hat jetzt 1,5 Jahre im Wasser gelegen und hat sich offensichtlich über eine erhebliche Entfernung bewegt. Wir werden nicht genau bestimmen können, wo es herkommt, wo also der Flugzeugrumpf liegt. Bestätigt wäre damit nur, dass die Maschine in den Indischen Ozean gestürzt ist.
Wo genau, das ließe sich aber auch mit dem gefundenen Wrackteil nicht sagen. Und auch nicht, was an Bord von MH370 passiert ist. Darüber kann nur der Flugschreiber Aufschluss geben. Die Suche im Indischen Ozean muss also so oder so weitergehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird über das mögliche Wrackteil von Flug MH370 diskutiert. Auf zeit.de meint User Standpunkt, hoffentlich wird dies der erste Schritt zur Aufklärung des Dramas sein. Auf spiegel.de ist sich Glühweintrinker sicher, da jede Schraube und jeder Bolzen im Flugzeugbau registrierte Identitätsnummern trägt, sollte die Zugehörigkeit des Trümmerteils zu einem gesuchten Flugzeug in wenigen Tagen festzustellen sein. Andere Nutzer sind da skeptischer. User Volltreffer findet, einen Hinweis auf die Absturzstelle wird das Teil aber kaum geben, denn das dürfte nach mehr als einem Jahr eine beachtliche Reise im Ozean hingelegt haben. Auf zeit.de findet Easter33, auf der einen Seite ist es per Spionagesatellit möglich, an beliebigen Kfz das Nummernschild zu lesen, auch werden Internetprofile analysiert, um zukünftiges Kaufverhalten zu antizipieren, aber die Suche einer abhanden gekommenen Boeing 777 ist darauf angewiesen, dass Einzelteile wie bei einer Flaschenpost irgendwo am Strand zufällig angespült werden.
Was sonst noch wichtig war?
Die Studenten werden immer mehr, aber die BAföG-Empfänger immer weniger. Zum zweiten Mal in Folge ist die Zahl jetzt zurückgegangen, nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 3,5% im Vergleich zum Vorjahr. Hintergrund ist unter anderem, dass die Freibeträge für das Einkommen der Eltern zum letzten Mal vor 5 Jahren angepasst wurden. Die Einkommen sind seitdem aber gestiegen. Das bedeutet, dass weniger Studenten BAföG bewilligt wird. Das Deutsche Studentenwerk fordert, dass sich die BAföG-Sätze automatisch erhöhen sollen, gekoppelt an die Entwicklung von Preisen und Einkommen. Die Bundesregierung hat die nächste Erhöhung für das kommende Jahr geplant. Aus Sicht des Deutschen Studentenwerks reicht das aber nicht. Insgesamt bekamen letztes Jahr rund 925.000 Studenten und Schüler BAföG. In der Türkei verschärfen sich die Spannungen zwischen der Regierung und der kurdischen PKK. Das Militär berichtet, dass bei einem Angriff der PKK im Südosten der Türkei 3 Soldaten getötet wurden. Gestern Abend gab es bei einem Anschlag auf ein Teehaus 1 Toten und mehrere Verletzte. Türkische Medien berichten, dass auch dieser Anschlag auf das Konto der PKK gehen soll. Die Angriffe der türkischen Luftwaffe auf Stellungen der PKK im Nordirak sorgen weiter für Kritik. Die Kurden warnen vor einem Flächenbrand in der Region. Gut ein Jahr ist es her, dass über der Ostukraine eine Passagiermaschine abgeschossen wurde. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Wer dafür verantwortlich ist, die ukrainische Armee oder prorussische Separatisten, das ist umstritten und wird es wohl weiter bleiben. Malaysia, die Niederlande und die Ukraine haben ein internationales Gericht verlangt, das die Hintergründe aufklärt und die Mörder bestraft. Ein solches Tribunal hat Russland im UNO-Sicherheitsrat aber jetzt blockiert. Der malaysische Transportminister reagierte nach der Sitzung empört.
Wir senden eine gefährliche Botschaft. Straffreiheit für die Täter dieses abscheulichen Verbrechens. Außerdem gefährden wir damit künftig die zivile Luftfahrt über Konfliktgebieten.
Auch die EU-Kommission und viele andere Länder haben das Veto kritisiert, darunter die Niederlande, aus denen die meisten Opfer stammen. Russland hat das Veto verteidigt. Ein Sondertribunal sei voreilig und politisch motiviert. Russland hatte stattdessen vorgeschlagen, dass ein Sondergesandter sich um die Sache kümmert. Unser Korrespondent Markus Sambale ist der Meinung, dass sich Russland mit dem Veto selbst geschadet hat.
Der Kreml verliert so international noch mehr Vertrauen und nährt die Vermutung, dass etwas vertuscht werden soll, dass es russische oder Russland-treue Kräfte waren, die die malaysische Boeing abgeschossen haben. Mit seiner Blockade zeigt der Kreml, dass er sein zynisches Spiel in diesem Konflikt fortsetzt, auch um den Preis der weiteren Isolation.
Die Niederlande überlegen jetzt zusammen mit weiteren betroffenen Staaten, wie sie die Mörder auf andere Art und Weise finden und vor Gericht bringen können. Ungarn ist nicht gerade für seinen freundlichen Umgang mit Flüchtlingen bekannt. Nach Ansicht der UNO schürt die rechtsgerichtete Regierung sogar selbst Fremdenhass. Das Verwaltungsgericht in Köln schätzt die Unterbringung in dem Land als menschenunwürdig ein. Die Richter haben deswegen die Abschiebung eines Irakers aus Deutschland nach Ungarn gestoppt. Der Mann hatte in Deutschland Asyl beantragt, war aber vorher schon in Ungarn registriert worden. Das Bundesamt für Migration wollte ihn deshalb nach den geltenden EU-Regeln wieder zurück nach Ungarn schicken. Die Richter sind aber der Meinung, dass Flüchtlinge dort erniedrigt werden. Regelmäßig würden zurückgeschickte Asylbewerber ohne Einzelfallprüfung ins Gefängnis gesteckt.
Was noch wichtig wird.
In Malaysia tagt bis Montag das Internationale Olympische Komitee. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Vergabe der nächsten Olympischen Winterspiele 2022. Zur Wahl stehen Peking und das kasachische Almaty. Eigentlich wollte sich auch München für die Winterspiele 2022 bewerben. Das scheiterte am Widerstand vieler Bürger. Die YouTuber Sandylicious, Lifestyle of Nutty und die Kartoffelbrüder haben sich letztes Jahr getraut. Wie viele, viele andere Menschen auf der Welt haben sich ein Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf kippen lassen, um auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam zu machen. Viele spendeten stattdessen oder zusätzlich Geld für eine Stiftung. Jetzt kommt die Ice Bucket Challenge zurück. Der US-amerikanische ALS-Verband startet morgen die Version 2.0.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei hat der stellvertretende Ministerpräsident mal wieder für Empörung gesorgt, mal wieder mit einem frauenfeindlichen Spruch. Bülent Arınç hat in einer Parlamentsdebatte eine Abgeordnete unterbrochen.
Hanımefendi, sus! Bir kadın olarak sus! Sus!
Er sagte, Sie als Frau seien Sie still. Die Politikerin hatte die Angriffe der türkischen Armee gegen Kurdenstellungen im Irak kritisiert. Die Debatte lief live im Fernsehen. Arendt ist schon häufiger mit sexistischen Sprüchen aufgefallen. Letztes Jahr hatte er unter anderem gesagt, dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht laut lachen sollten. Viele Frauen veröffentlichten daraufhin bei Facebook und Twitter Bilder von sich herzlich lachend. Auch Prominente beteiligten sich an der Aktion, zum Beispiel die Schauspielerin Emma Watson. In El Salvador in Mittelamerika haben mächtige Jugendbanden den Nahverkehr lahmgelegt. Wie lokale Medien berichten, haben die sogenannten Maras schon am Montag einen landesweiten Busstreik ausgerufen. Inzwischen gehe nichts mehr. Menschen kämen nicht mehr zur Arbeit und hätten Angst vor Übergriffen. Die Banden wollen die Regierung von El Salvador unter Druck setzen, inhaftierte Gangmitglieder freizulassen. Laut Zeitungsberichten werden Busfahrer, die sich nicht am Streik beteiligen, bedroht. 7 sollen schon umgebracht worden sein. In den Städten patrouillieren auf den großen Straßen Polizei und Militär. El Salvador ist eines der gefährlichsten Länder der Welt. Im Schnitt werden dort jeden Tag 11 Menschen ermordet. Heute hat der Prozess gegen die in Russland gefangene ukrainische Pilotin Nadija Savchenko begonnen. Die Ermittler machen sie für einen Angriff mit Granatwerfern verantwortlich. Dabei waren im letzten Jahr in der Ostukraine 2 russische Journalisten getötet worden. Savchenko soll der ukrainischen Armee die Koordinaten für den Angriff durchgegeben haben. Ihr drohen bis zu 25 Jahre Haft.
Wissensnachrichten.
Über das weltweite Pflanzenschutzmittel Nummer 1, Glyphosat, wird ja schon seit Jahren gestritten. Die einen sagen, krebserregend, sofort verbieten. Die anderen sagen, alles sicher, kein Problem. Deshalb hat die Welt auf einen Bericht der Internationalen Krebsforschungsagentur gewartet, der viele Studien zum Thema Glyphosat zusammengetragen hat. Klaus Janssen aus den Wissensnachrichten, was ist denn das Ergebnis?
Ja, das Ergebnis ist, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend. Bei Tieren haben die Wissenschaftler einen klaren Zusammenhang nachgewiesen. Bei Menschen gibt es laut Bericht, der über 200 Studien zusammenfasst, begrenzt Beweise dafür. In der Summe muss der Unkrautvernichter wissenschaftlich als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft werden. Das ist die zweithöchste Gefährdungsstufe. Dazu kann das Mittel auch noch bösartige Erkrankungen des Lymphsystems bei Menschen verursachen.
Und was sagt jetzt das Bundesgesundheitsministerium? Sofort verbieten?
Nö, in Deutschland ist in solchen Fällen erstmal das Bundesinstitut für Risikobewertung zuständig und das sagt seit Jahren, Glyphosat ist ungefährlich.
Wie kann denn das sein?
Das fragen sich auch viele Umweltschutzorganisationen. Einige Medien berichten jetzt, dass das Bundesinstitut sehr wohl Belege dafür hat, dass der Unkrautvernichter zumindest bei Tieren Krebs auslöst, aber das haben die nie öffentlich gesagt. Stattdessen sagen die immer sowas wie das hier.
Glyphosat ist nicht kanzerogen. Ist nicht reproduktionstoxisch oder mutagen.
Da mutiert nichts, kein Krebs heißt es. Das Institut sieht sich für seine Bewertung auch hauptsächlich Studien an, die von Herstellern und Verkäufern des Unkrautvernichters zusammengetragen werden. Mit dabei auch Monsanto, die verdienen Milliarden mit Glyphosat. Und Umweltschützer werfen denen natürlich vor, dass die voreingenommen sind und bestimmte Informationen gerne mal verschleiern.
Und bleibt Glyphosat jetzt tatsächlich erlaubt?
Also das Bundesinstitut für Risikobewertung will den Bericht jetzt erstmal prüfen. Das kann dauern. Umweltschützer fordern, dass Menschen mit dem Mittel in der Zwischenzeit nicht direkt in Kontakt kommen sollen. Aber das sieht das Bundesinstitut ganz sicher nicht so. Die haben bisher viel gemacht, um die Ergebnisse der Weltgesundheitsorganisation kleinzureden. Dabei ist es wichtig, was das Bundesinstitut entscheidet für ganz Europa. Das Institut entscheidet nämlich hauptsächlich darüber, ob Glyphosat weiter zugelassen bleibt in der EU. Die Zulassung läuft in diesem Jahr nämlich aus. Und bis jetzt sagt das Institut aber alles. Okay.
Und solange darf in Deutschland weiter Glyphosat gespritzt werden. Es geht weiter um Gesundheit. Forscher in Europa diskutieren gerade darüber, wie sinnvoll es wäre, eine Zuckersteuer einzuführen.
Ja, weil wir alle nachweislich zu viel Zucker essen und das ist schlecht für unsere Gesundheit. Wenn Lebensmittel mit viel Zucker teurer wären, dann würden die weniger gekauft, ist die Theorie, weil sich das einige Leute dann einfach nicht mehr leisten könnten. In Großbritannien hat die Medical Association deshalb vorgeschlagen, eine Zuckersteuer einzuführen, 20% auf besonders zuckerhaltige Lebensmittel. Mit dem Geld könnte dann Obst und Gemüse billiger gemacht werden.
Das klingt doch nach einem guten, gesunden Plan.
Ja, das sagst du. Die britische Regierung hat das aber abgelehnt. In Finnland gibt es eine solche Zuckersteuer aber seit einiger Zeit. Die gilt auch für Softdrinks und die Finnen haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Eine finnische Forscherin sagt jetzt auch, dass sich das positiv auf die Gesundheit auswirken kann, wenn andere Aspekte wie mehr Bewegung und so weiter noch dazukommen. Eine Studie aus Großbritannien hatte aber wiederum das Ergebnis, dass 20% Zuckersteuer Zuckersteuer nur dazu führen, dass man 4 Kilokalorien weniger zu sich nimmt.
Also das wäre ja im Grunde ein Witz.
Ja, aber da wird halt gerade halt drüber gestritten, was denn nun stimmt. Klar ist, die Industrie findet solche Steuern doof. Das würde Leute nachher doch abschrecken, bestimmte Lebensmittel zu kaufen, sagen die. Und eine Umfrage in Deutschland hat auch ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen gegen eine Zuckersteuer ist. Die Regierung hat hier auch noch keine Pläne für, obwohl Ärzte und Krankenkassen das fordern.
Und zum Schluss reden wir über das Schulfach Wirtschaft.
Ja, das wird ja nach den Ferien in Baden-Württemberg eingeführt und es gibt jetzt auch eine Umfrage dazu. Wirtschaft als Schulfach, da sagen die meisten 14- bis 24-Jährigen ja bitte. 73% haben angegeben, dass die das auch haben wollen. Mehr als jeder Dritte interessiert sich sogar jetzt schon stark bis sehr stark für Wirtschaftsthemen.
Vielen Dank, Klaus.
Wetter.
Der Abend bleibt wechselhaft und immer wieder regnet oder gewittert ist. Aber ab morgen geht's aufwärts. Dann nur im Norden noch Wolken und ein paar Regentropfen bei 18 Grad. Sonst meist sonnig und trocken bei 20 bis 25 Grad. So richtig sommerlich wird's dann am Samstag wieder. Mit viel Sonne, kaum Wolken und 20 bis 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.